Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Das dritte Mal innerhalb von 12 Monaten. Vor der Wahl in Israel schildern wir die unterschiedlichen Erwartungen der Wähler in den neuen Siedlungen und im Grenzgebiet zum Gazastreifen. Wir blicken nach Zentralasien, nach Tadschikistan. Auch dort wird ein neues Parlament gewählt. Warum die Bevölkerung aber eigentlich gar keine Wahl hat, erfahren Sie im Interview ungefähr um 13.40 Uhr. Außerdem beschäftigen uns die schwierige Suche nach dem Herausforderer von US-Präsident Trump, pünktlich zur Vorwahl in South Carolina. Und zum Schluss der Sendung sitzen wir auf gepackten Koffern. Die gebildete Mittelschicht verlässt Hongkong. Montag wählt Israel ein neues Parlament, zum dritten Mal binnen eines Jahres. Nachdem die Bildung einer Regierungskoalition zweimal scheiterte, sollen diese Wahlen die politische Pattsituation zwischen dem Regierungslager und der Opposition beenden. Der rechtskonservative Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hofft ebenso auf eine klare Mehrheit wie sein stärkster Herausforderer, der ehemalige Militärchef Benny Gantz. Ein Wahlkampfthema war der US-Friedensplan für die Region und die Lage im Grenzgebiet zum Gazastreifen. Unser Korrespondent Tim Assmann hat mit Wählern über ihre Erwartungen an die Politik gesprochen.
Tel Aviv, Southwest. Ra'anana.
Etam Luz zeigt in Richtung Küste. Tel Aviv und seine Vororte sind knapp 30 Kilometer entfernt. Der Hügel mit dem Haus, in dem Etam, seine Frau und ihre 6 Kinder leben, liegt völkerrechtlich gesehen aber nicht in Israel, sondern in einer der Siedlungen im besetzten palästinensischen Westjordanland. Etam und seine Frau Avital sind nationalreligiöse jüdische Siedler. Für sie ist klar, dass das jüdische Volk einen historischen Anspruch auf das Westjordanland hat, das sie nur Judäa und Samaria nennen. Dass im Friedensplan von US-Präsident Trump dieser Anspruch anerkannt wird, findet Avital gut.
Dieses ganze Gerede, das heute in Europa so aktuell ist, zu sagen, das sind Besatzer, lasst uns Siedlungen räumen, lasst uns jeden Juden aus seinem Haus zerren, dieses Gerede wird es Trumps Plan zufolge nicht mehr geben. Für mich ist das sehr wichtig. Ich verstehe diesen Plan als freudige Botschaft. Ich freue mich darüber und sehe ihn zumindest in Teilen positiv.
Israels Premier Netanyahu will die Siedlungsgebiete so schnell wie möglich annektieren und sie offiziell zu einem Teil Israels machen. Darauf hofft der Siedler Etam Luz. Mit den Palästinensern in der Nachbarschaft will Etam zusammenleben, in Frieden, aber nicht gleichberechtigt.
Mein Israel basiert auf einem sehr alten Entwurf, den es schon in der Bibel gegeben hat. Demnach gehört das Land dem Volke Israel. Und in diesem Land gibt es Bewohner, die individuelle Rechte besitzen, die ihnen auf keinen Fall abgesprochen werden dürfen. Sie haben aber keine Bürgerrechte.
Etam und Ehefrau Avital sind beide Mitglieder in Benjamin Netanyahus Likud-Partei. Sie hoffen, dass der Likud die Wahlen gewinnt. Die Korruptionsvorwürfe gegen Netanyahu sind politisch motiviert, sagt Avital.
Ich glaube wirklich, dass er ein großer Staatsmann ist. Und ich fürchte mich davor, was passieren wird, wenn er die Bühne räumt. Denn wenn ich nach rechts oder links, 360 Grad um mich herum schaue, sehe ich niemanden, der seine politische Macht, seine Weitsicht und sein Charisma besitzt.
Zu Gast bei Alon al-Sheikh und Frau Tahir. Mit seinen 2 Kindern lebt das Paar im Kibbutz Nir Am im Süden Israels, direkt an der Grenze zum palästinensischen Gazastreifen. Regelmäßig schießen Palästinenser Raketen und Granaten in Richtung Israel. Wenn es Alarm gibt, haben wir nur 15 Sekunden, um die Schutzräume im Haus oder draußen zu erreichen, erzählt Alon.
Gerade bist du mit 5, 6 Kindern noch auf dem Spielplatz und dann sitzt du auf einmal 20 Minuten im Schutzraum mit den Kindern und Dutzenden Raketen über deinem Kopf. Wenn du danach rauskommst, bist du nicht mehr derselbe und wirst es nie wieder sein.
Alon und Tahir ist wichtig zu betonen, dass sie nicht als Opfer gesehen werden wollen. Sie leben bewusst in Nir Am und sind bereit, mit der Situation umzugehen. Sie möchten von der Politik aber gerne wissen, wie es weitergehen soll. Keiner hat einen Plan, sagt Alon, und damit meint er nicht nur die Lage an der Gaza-Grenze. Ihm fehlen Visionen für die Zukunft Israels.
Wir stehen an einer Kreuzung und müssen entscheiden, ob wir nach 70 Jahren immer noch das nationale Heim der Juden sind. Ein Zufluchtsort vor Antisemitismus. oder ob wir ein anderes Land sind. Das ist das wirkliche Dilemma. Und in 3 Wahlkämpfen hat niemand irgendetwas dazu gesagt. Das ist die Tragödie.
Es gibt einen Mangel an Führungsstärke, sagt Alon bedauernd. Er wird bei der Wahl voraussichtlich für das Oppositionslager stimmen. Auch wenn er von Benny Gantz, dem Ex-Armeechef und Spitzenkandidaten des Bündnisses Blau-Weiß, nicht überzeugt ist. Benjamin Netanyahu will er auf keinen Fall unterstützen. Den kann man nicht wählen, sagt Alons Frau Tahir.
Seine Zeit ist vorbei. Er hat viel Gutes erreicht, für die Wirtschaft und in anderen Bereichen, aber nicht für die wirklichen Bedürfnisse Israels in 2020. Ich glaube nicht, dass seine juristische Lage ihm erlauben wird, so zu arbeiten, wie man es erwartet.
Die Person Netanyahu spaltet Israel. Und ob die bevorstehende Wahl das politische Patt im Land beendet, ist unsicher. Den Umfragen zufolge wird weder Netanyahus Regierungslager noch die Opposition um Herausforderer Benny Gantz eine eigene Parlamentsmehrheit erreichen.
Montag wählt Israel ein neues Parlament. Tim Aßmann hat die Erwartungen der verschiedenen Wählergruppen erfragt. Tadschikistan, das islamisch geprägte Land in Zentralasien, wird seit 1992 von Präsident Emomali Rahmon kontrolliert. Der es kurz nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion im Jahr 1991 schaffte, die Macht in dem bürgerkriegserschütterten Land an sich zu reißen, mit der Unterstützung des Kreml. Im Mai 2016 ließ er sich zum Führer der Nation auf Lebenszeit ausrufen. Schon zuvor hatte sein Regime die Opposition systematisch unterdrückt und sogar bis ins Ausland verfolgt. Morgen sind nun rund 4,8 Millionen Tadschiken aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Wer überhaupt zur Wahl steht, darüber möchte ich mit unserer Korrespondentin Christina Nagel sprechen. Sie ist vor 2 Tagen von ihrer Reise durch Tadschikistan zurückgekehrt. Frau Nagel, schon die letzten Wahlen wurden von internationalen Beobachtern als nicht frei oder gar demokratisch kritisiert. Geht Dauerpräsident Emomali Rahmon seitdem noch härter gegen die Opposition vor, so es sie überhaupt noch gibt?
Also man muss schon sagen, dass die Opposition, die es noch gibt, extrem schwer hat. Also sie kämpfen immer wieder mit Anschuldigungen, sie seien Spione oder Extremisten. Viele, die sich auf Oppositionsseite engagieren, bekommen keine Jobs. Da wird dann eben gesagt, wenn du in der Partei bist, dann wirst du nicht eingestellt. Und trotzdem gibt es eine Partei, die als letzte existierende Oppositionspartei gilt, die tatsächlich zur Wahl zugelassen worden ist. Das ist die Sozialdemokratische Partei Tadschikistans. Allerdings muss man dazu sagen, ist sie erst auf den letzten Drücker zugelassen worden. Das heißt, die Zulassung gab es am 6. Februar, jetzt am 1. März wird halt direkt gewählt und das Geld für den Wahlkampf, das vom Staat gezahlt wird, haben sie erst am 14. gekriegt. Das war also extrem wenig Zeit, um echten Wahlkampf zu betreiben. Und dann gibt es eben noch eine Besonderheit, die eben als Hebel dient, um die politische Konkurrenz klein zu halten. Es gibt nämlich die Regel, dass jeder Kandidat, den man aufstellt, eine Kaution hinterlegen muss und die ist extrem hoch. Das heißt, die Sozialdemokratische Partei zum Beispiel hat es nur deshalb geschafft, überhaupt 5 Kandidaten zur Wahl zu bringen, indem sie ihr Auto verpfändet hat. Der Chef hat das getan und er hat dann auch noch seine Wohnung verpfändet, um Wahlkampfmaterial drucken zu lassen. Da sieht man schon, die Opposition hat es alle anders als einfach.
Steht außer der Sozialdemokratischen Partei noch irgendwer auf den Wahlzetteln?
Es sind tatsächlich 7 Parteien, die antreten, wobei sehr klar ist, wer da als Sieger vom Platz gehen wird. Das ist die Regierungspartei, das ist die Demokratische Volkspartei. 5 andere Parteien, die da noch mit auf dem Zettel stehen, von denen sagen eben viele hinter vorgehaltener Hand, das sind mehr oder weniger Marionettenparteien. Die unterscheiden sich von der Regierungspartei eigentlich nur in einzelnen Bereichen. Also da gibt es zum Beispiel die Agrarpartei, die unterscheidet sich dann eben von der Regierungspartei, indem sie ein etwas anderes Programm hat, was die landwirtschaftlichen Themen angeht. Das wird aber ehrlich gesagt nicht so wirklich ernst genommen.
Wenn auch jetzt eigentlich schon feststeht, wer die Wahl gewinnt, gab es überhaupt einen richtigen Wahlkampf, beziehungsweise was waren die Themen, die Emomali Rahmon bedient hat oder womit er versucht, sein Volk weiterhin auf sich einzuschwören?
Also echten Wahlkampf, würde ich sagen, hat es nicht gegeben. Also in Dushanbe hat man hin und wieder mal so einen kleinen DIN-A4-Zettel gesehen. Da war dann ein Foto von einem Kandidaten drauf mit ein bisschen Text drumherum. Aber nicht sowas, wie wir es kennen, mit großen Programmaufrufen, mit Wahlmaterial, was verteilt worden ist. Und diese sozialdemokratische Partei, die als Opposition gilt, hat gesagt, also wir waren die Einzigen, die tatsächlich wirklich aufs Land gefahren sind und mit den Leuten gesprochen haben. Die Regierungspartei hat immer ihre Vertrauenspersonen geschickt. Da ist also nicht der Kandidat selbst gekommen, sondern hat irgendjemand aus dem Dorf beauftragt, der eben sehr wichtig ist in dem Dorf. Der hat dann erklärt, wer da antritt. Und was die Themen angeht, da ging es in erster Linie dann immer wieder darum, dass man gesagt hat, wir wollen, dass dieses Land stabil ist. Wir wollen weiter für den Aufschwung des Landes sorgen und für das persönliche Glück eines jeden Tadschiken. Und das ist immer das, was eben auch der Präsident Emomali Rahmon vor sich herträgt, dass er eben eine nationale Strategie entworfen hat, wo es immer wieder darum geht, dass er das Land aufbauen will. Es ist nämlich nach wie vor das Ärmste in der zentralasiatischen Region.
Kritisiert die Bevölkerung das autoritäre Regime, weil sie hat ja auch eigentlich niemand anders kennengelernt als diesen Präsidenten, oder kritisiert die Bevölkerung eher die wirtschaftliche Lage des Landes?
Eigentlich hört man Kritik generell gar nicht. Also das gilt natürlich auch darum, dass man einem ausländischen Korrespondenten jetzt nicht unbedingt auf die Nase bindet, was nicht gut läuft in diesem Land. Aber es gilt eben ganz besonders, dass man nicht den Präsidenten kritisiert. Da ist eher das Gegenteil der Fall. Er trägt ja mittlerweile auch den Ehrentitel Führer der Nation. Das heißt, da wird bei jeder Gelegenheit, ob man danach fragt oder nicht, immer wieder gelobt, was man ihm alles zu verdanken hat, wie sehr er sich um alles kümmert. Das fängt an bei Straßenbauprojekten. Da geht es um Krankenhäuser, die entstanden sind, Wasserkraftwerke, die immer mit viel Pomp dann eröffnet. Und da wird immer wieder betont, dass er und seine politische Führung, was meint in erster Linie seine Familie, sein Clan, dass die dafür gesorgt haben, dass nach dem Bürgerkrieg, den man durchlitten hat, endlich wieder Stabilität ins Land gekommen ist, dass es langsam bergauf geht. Und das ist was, wo viele sagen, dass diese Stabilität, dieser Fortschritt, das ist alles viel wichtiger als irgendwelche Wahlprogramme, Wahlfreiheiten, Pressefreiheiten oder irgendwelche anderen Parteien, die da möglicherweise mit anderen Ideen kommen.
Nun waren Sie ja gerade da. Das eine ist das, was man Ihnen gesagt hat. Was haben Sie denn gesehen?
Es ist tatsächlich so, dass im Land im Moment wahnsinnig viel gebaut wird. Es gibt viele Straßenbauprojekte, die am Entstehen sind, damit man eben auch zu den Nachbarstaaten, zu denen man im Moment besseres Verhältnis hat, wieder mehr Kontakt hat, dass es einen Binnenmarkt geben kann. Das gilt eben auch für Afghanistan, was ja bei uns immer so ein Land ist, wo wir sagen, um Gottes Willen, aber Tadschikistan hat eben eine lange Grenze mit Afghanistan und da guckt man zwar schon mit einer gewissen Sorge und würde sich mehr Stabilität wünschen, aber man hat da ein sehr pragmatisches Verhältnis auch zu denen. Das heißt, da ist schon zu spüren, dass sich was tut im Land und das ist natürlich das, was die Regierungspartei und in diesem Jahr wird ja auch noch der Präsident neu gewählt, was natürlich auch der Präsident selbst nochmal sehr unterstreicht und vor sich herträgt, dass es eben aufwärts geht, dass viel gebaut wird, dass viele Arbeitsmigranten eben zurückkommen können aus Russland und jetzt eine Arbeitsperspektive finden. Aber, und das muss man allerdings auch sagen, es gibt extrem viele junge Leute im Land, die eben keine Arbeit haben. Und das birgt trotz allem einen gewissen sozialen Sprengstoff.
China ist der größte Investor im Land. Wie ist das Verhältnis zu diesem Nachbarn?
Ein sehr positiv ausgedrücktes Verhältnis, also Coronavirus hin oder her, die Grenze bleibt offen. Anders als zu Afghanistan, da hat man die Grenze im Moment zugemacht, weil man Angst vor dem Virus hat. Da merkt man schon, welchen großen Einfluss dieser große Nachbar eben hat. Und Investor Nummer eins heißt natürlich auch, dass China sich die Kredite, die man gibt, anders als der Westen, der da sehr zurückhaltend ist, dass sie sich das natürlich auch bezahlen lassen. Und die tadschikische Führung nimmt das zwar zur Kenntnis, wiegelt aber öffentlich immer wieder ab und sagt, dass man diese Abhängigkeiten gut im Griff habe. Das würde ich so ein bisschen bezweifeln, denn viele dieser Infrastrukturprojekte, die China bezahlt hat, das haben sie sich gut bezahlen lassen. Sie haben zum Beispiel Lizenzen erhalten für die Erschließung großer Silbervorkommen, auch für den Abbau seltener Erden. Das heißt, da wird auch viel wieder abgezogen. Da gibt es neue Abhängigkeiten unter dem schönen Stichwort neue Seidenstraße. Trotz allem ist Tadschikistan auf China und diese Kredite angewiesen, um tatsächlich in irgendeiner Form voranzukommen.
Morgen wird in Tadschikistan ein neues Parlament gewählt. Unter welchen Bedingungen? Darüber sprach ich mit unserer Korrespondentin Christina Nagel.
Kurz vor dem Super Tuesday bei den amerikanischen Vorwahlen am 3. März ist immer noch nicht klar, wer wohl im November als Kandidat der Demokraten gegen Präsident Trump antreten wird. Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten wird heute im Bundesstaat South Carolina die vierte Vorwahl abgehalten. Umfragen sehen dabei den früheren Vizepräsidenten Joe Biden als Favoriten, der bei den drei bisherigen Vorwahlen enttäuschend abgeschnitten hat, aber nun auf die Stimmen der Afroamerikaner hofft als ehemaliger Vizepräsident unter Barack Obama. An zweiter Stelle liegt in South Carolina den Umfragen zufolge der linksgerichtete Senator Bernie Sanders, der bislang zwei Siege für sich verbuchen konnte und in landesweiten Umfragen das Feld der Bewerber anführt. Dieser Uhrengang in dem US-Südstaat gilt als wichtiger Stimmungstest. Thilo Köstler berichtet.
Der Mason Temple der Church of Christ in God Gemeinde in Conway am letzten Wochenende. Sie ist eine der größten afroamerikanischen Gemeinden in South Carolina und ihre Mitglieder wissen, welchen Einfluss sie bei dieser Vorwahl in dem südlichen Bundesstaat haben. 60% der demokratischen Wähler sind dort Afroamerikaner.
The vote is a very significant part of our push toward social justice. Our vote.
Jede Stimme ist wichtig, appelliert der Historiker Preston McKeever Floyd an die Gemeindemitglieder. Es gehe um die soziale Gerechtigkeit im Land. Die Männer sind in Anzügen gekommen und tragen Krawatte oder Fliege. Die Frauen tragen bunte Kleider und ausladende Hüte. Als Kick-Off-Event, als Start zur Vorwahl, war der Vormittag angekündigt worden und alle demokratischen Bewerber um das Präsidentenamt waren eingeladen. Doch es kam keiner von ihnen. Stattdessen schickten sie ihre Wahlkampfmanager. Es ist wie immer, sagt die 71-jährige Claire Armistead. Erst bekommen wir keinen Politiker zu Gesicht, dann werden wir umworben und nach der Wahl bleibt alles beim Alten.
You don't see these people before elections, then all of a sudden you see them, but then once they get in office, all of that stops.
Die Kirchen sind immer noch der Schlüssel zu den Wählerstimmen der Schwarzen, sagt Todd Shaw, Politologe an der Universität South Carolina. Sie seien seit der Sklaverei die bedeutendste soziale Einrichtung für die Schwarzen. Deshalb sei es so wichtig für die Bewerber, sich von ihnen politische Unterstützung zu holen.
To go there and to get some level of endorsement or engagement is very important.
Zumindest von Joe Biden hätten die Mitglieder der Gemeinde in Conway erwartet, dass er sich blicken lässt. Gilt er doch als Favorit der Afroamerikaner. Joe Biden hat sie zu seiner persönlichen Brandmauer im Kampf um die Spitzenkandidatur erklärt. Nach dem 4. Platz in Iowa, dem 5. Platz in New Hampshire und einem mühsamen 2. Platz in Nevada muss Biden in South Carolina alles auf eine Karte setzen, um überhaupt noch im Rennen zu bleiben. Tatsächlich sehen ihn die Umfragen weit vorn. Arthur Pinckney weiß warum. Der 64-jährige Pfarrer ist einer jener älteren Afroamerikaner, die Joe Biden hoch anrechnen, dass er Barack Obama, den ersten afroamerikanischen Präsidenten der Vereinigten Staaten, 8 Jahre als Vizepräsident unterstützt hat. Er würde alles für Joe tun, sagt Arthur Pinckney, der sich als Teil von Bidens Brandmauer sieht.
I'm trying to support him as much as I can and tell people to support him. So I hope that everybody is thinking like me to be his firewall.
My name is Joe Biden. I'm a Democratic candidate for the United States Senate.
Joe Biden ist Gastredner auf dem sogenannten First of the South Dinner der Demokratischen Partei in Charleston. Biden verplappert sich und stellt sich als Kandidat für einen Senatorenposten in Washington vor. Auch vor dem Partei-Establishment präsentiert sich Biden unkonzentriert, fahrig und schlecht vorbereitet. Er werde siegen, ist er dennoch überzeugt. Dabei nutzt er noch nicht einmal seine Redezeit aus. Ich habe euch 1 Minute und 23 Sekunden erspart, sagt er. Vor diesem Hintergrund stehen Beobachter wie der Politologe Todd Shaw den jüngsten Umfragen skeptisch gegenüber, die Joe Biden in South Carolina mit 2-stelligem Vorsprung an der Spitze sehen. Vor allem jüngere Wähler in der afroamerikanischen Community hätten Zweifel bekommen, dass es Joe Biden ist, der Donald Trump schlagen kann.
At least since December, we've seen a fairly dramatic dip in Biden's approval rating.
Joe Biden sieht sich nicht nur in Konkurrenz zu den Mitbewerbern im moderaten Lager der Demokraten, zu Pete Buttigieg und Amy Klobuchar. Sie fischen alle im selben Teich der politischen Mitte und nehmen sich gegenseitig Stimmen weg. Biden muss auch versuchen, sich gegenüber Bernie Sanders durchzusetzen, der sich als linker Kandidat des Anti-Establishments in den bisherigen Vorwahlen an die Spitze gesetzt hat und Tausende von Anhängern mobilisiert. Das Wahlkampfteam von Bernie Sanders muss mittlerweile immer größere Säle anmieten. In Myrtle Beach ist es das Convention Center, in dem sich geschätzte 2000 Bernie-Anhänger versammelt haben. Nicht nur junge Leute sind gekommen, sondern auch ältere Zuhörer, Rentner, Arbeiter, Weiße, Latinos, Afroamerikaner. Bernie Sanders verweist unter dem Jubel seiner Anhänger darauf, dass niemand eine so breite Koalition an Wählern hinter sich gebracht habe wie er. Das stimmt, sagt Samuel Picardo, der mit seiner Freundin Ashley etwas im Abseits steht.
Just looking at the people here today, there's all different ages and races and gender.
Samuel ist 21 und Afroamerikaner wie seine Freundin Ashley. Sie sei von Bernie begeistert, weil er für die wichtigen sozialen und gesellschaftlichen Themen geradezu brenne, sagt Ashley. Feel the burn, zitiert Ashley Bernies Slogan. Sie findet ihn absolut authentisch und glaubwürdig.
His passion is real. It's coming from within him, you know, and that makes me feel passionate. Like that makes me like feel the burn.
Diese Vorwahl der Demokraten in South Carolina ist die letzte vor dem sogenannten Super Tuesday am Dienstag. Dann wird in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten gewählt. Aus South Carolina berichtete für uns Thilo Kössler. Trotz vieler Demonstrationen erfolglose Demokratiebewegungen, die hohen Lebenshaltungskosten und nun auch noch das Coronavirus. Die Stimmung in Hongkong ist mehr als gedrückt und besonders die gebildete Mittelklasse denkt darüber nach, auszuwandern. Für die Wirtschaftsmetropole Hongkong wäre das ein herber Verlust, denn ein wichtiger Standortvorteil der Stadt sind die westlich gebildeten englischsprachigen Bewohner, die sich zudem auch noch in China gut auskennen. Birgit Eger hat Hongkonger getroffen, die bereits auf ihren gepackten Koffern sitzen.
Wenn wir Kommilitonen von unserer Uni-Klasse uns treffen, dann ist es unvermeidlich, dass wir über Auswanderung sprechen. Wer geht wann wohin? Ich bin mir sicher, das ist eine neue Welle der Abwanderung von Intellektuellen im mittleren Alter, in höheren Positionen. Wir haben das Vertrauen verloren. Frankie Chong und seine Familie ziehen im Sommer nach Portugal. In diesen Tagen suchen sie nach einem Umzugsunternehmen. Sie setzen damit in die Tat um, worüber sich viele in der Stadt gerade Gedanken machen. Nach einer Umfrage aus dem vergangenen Jahr denken gerade die Hälfte aller Hongkonger daran, auszuwandern. Ein weiteres Indiz: die Anträge für ein polizeiliches Führungszeugnis, das braucht man für einen ausländischen Pass, sind im Herbst um 50% gestiegen. Damals erlebte die Demokratiebewegung in Hongkong gerade ihren Höhepunkt. Die Frustration, politisch nichts erreichen zu können, trotz meist friedlicher Demonstrationen, das hat wie ein Katalysator gewirkt, meint John Hu, Rechtsanwalt und Chef einer Beratungsfirma für Auswanderungswillige. Seit Juni 2019 haben sich unsere Fälle vervierfacht. Jeden Monat erhalten wir etwa 1000 Anfragen. Die soziale Unzufriedenheit und politische Gründe haben dazu geführt, dass sich viele endgültig festgelegt haben, jetzt auszuwandern. Sie stellen fest, dass sich die Hongkonger Regierung nicht um die Probleme der Menschen vor Ort kümmert. Nach der amtlichen Statistik Hongkongs haben im Jahr 2018 7600 Menschen der Stadt für immer den Rücken gekehrt. Ein Anstieg von 17% gegenüber dem Vorjahr. Die Zahlen von 2019 sind noch nicht veröffentlicht. Bevorzugt werden englischsprachige Länder, die USA oder Australien, denn viele Hongkonger sind zweisprachig aufgewachsen. Doch dazu braucht man viel Geld. Wer wenig Geld hat, besorgt sich einen Pass für Malaysia oder Taiwan. Diese Länder stehen in Hongkongern kulturell näher und man bleibt auch nah dran an Freunden und Verwandten. Die Mittelklasse interessiert sich für Europa. In Portugal zum Beispiel ist man mit einer Investition von rund 500.000 Euro dabei. Portugal ist auch das Ziel von Familie Chung. Die Investition, kein Problem. Gerade haben sie ihre Wohnung in Hongkong verkauft. Dafür hätten sie zwei in Lissabon bekommen, scherzt Frankie. Außerdem sei dort das Klima angenehm und die Lebenshaltungskosten niedrig. Vor allem aber ist ihnen wichtig die Zukunft ihrer zwei Kinder, 10 und 11 Jahre alt. Ich glaube, sie freuen sich. Unsere Kinder sind gerade in einer staatlichen, traditionellen Schule in Hongkong, aber in anderen Ländern ist das anders. Die geben den Kindern mehr Freiheiten im Denken. Sie lernen das kritische Denken. Auf Portugal freuen sie sich. Sie sollen in einer Umgebung mit viel Natur aufwachsen, viel draußen sein, Sport treiben können. Das wünschen sich die Eltern. Mit dem Auswandern haben sie sich schon länger beschäftigt, aber die politische Entwicklung hat ihre Entscheidung beschleunigt. Eigentlich wollten wir erst einige Jahre später umziehen. Die Kinder sollten auf die Universität in Europa gehen. Aber weil sich Hongkong so stark verändert hat, gehen wir jetzt. Hongkong wird nicht mehr dasselbe sein wie früher. Wir sind die täglichen schlechten Nachrichten leid. Frankie war Investmentbanker in Hongkong, ein guter Posten, der ihm jetzt auch finanzielle Freiheiten ermöglicht. Er hatte das Gefühl, in seinem Job an eine gläserne Decke gestoßen zu sein. Wichtige Positionen seien alle in der Hand von Festlandchinesen. Sein Schwager Michael Young ist 10 Jahre jünger, Mitte 30. Der Englischlehrer hat noch keine Kinder, aber er fühlt sich nicht mehr wohl in der Stadt. Der Ausbruch der Corona-Epidemie und der Umgang der Regierung damit bestätigen seine Haltung. Wir haben das Gefühl, dass es gesellschaftlich einfach schwierig ist im Moment. Es ist vor allem, wenn man sieht, wie China nach der Übernahme Hongkongs von England versucht, die Stadt zu ändern. Es ist eine andere Stadt geworden. Man sieht das am Erziehungssystem, an vielen Dingen im Alltag. Das entwickelt sich nicht in die Richtung, die wir Bewohner gut finden. Nicht jeder Auswanderungswillige macht gleich den ganz großen Schritt und verlässt mit Sack und Pack die Stadt. Viele investieren in einen zweiten Pass, falls sich die Lage verschlechtert, weiß John Hu. Sie wollen nicht Hongkong verlassen. Aber falls sie doch müssen, können sie ihr Recht ausüben. Als Plan B, als eine Art Versicherung. Nach einer Umfrage der Chinesischen Universität Hongkong gibt es 3 Faktoren, die die Auswanderung beschleunigen. Die Enge in Hongkong, die politische Unsicherheit und die Angst vor einem sozialen Abstieg. Einen konkreten Businessplan für Portugal haben Frankie und Michael noch nicht, aber ein paar Ideen. Eine Internetseite für auswanderungswillige Hongkonger und einen Portugiesischkurs online wollen sie anbieten. Gerade gut ausgebildete und flexible Arbeitskräfte waren bisher immer Hongkongs Standortvorteil. Jetzt werden Frankie und Michael mit ihrem Wissen und ihrem Einkommen zur Wirtschaftskraft Portugals beitragen. Finanziell ist das Auswandern kein Problem, aber gefühlsmäßig schon. Doch auf die Zukunftsperspektive kommt es an. Man sieht jeden Tag, was die Regierung macht. Und wenn es dir nicht passt, hast du keine Macht, es zu ändern. Egal, wie groß die Demonstrationen hier sind, es ändert nichts. Wir müssen unseren Weg finden. Tja.
Warum so viele Hongkonger überlegen, die Stadt zu verlassen, das hat uns Birgit Eger geschildert. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.